Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie alle 2 Wochen die Benda. Hallo.
Hallo Christiane.
Im Zoom-Fenster unter uns ist heute der Mario, unser heutiger Gast. Mario, hallo.
Hallo.
Drehe ich einmal die Satzstellung um und schon bin ich verwirrt. Freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, ich mich auch.
Ich stelle dich gleich mal vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Du bist seit über 15 Jahren Software-Developer, Coach und Investor, spezialisierst dich dabei auf Startups und Open-Source-Software unter anderem. Also Open-Source-Software ist frei zugängliche Software, glaube ich.
Genau.
Wir werden darauf zu sprechen kommen. Du hast bei zahlreichen Büchern und wissenschaftlichen Arbeiten mitgearbeitet, sprichst auf Konferenzen, hast zahlreiche Preise schon eingeheimst, um ein bisschen ein Bild davon zu bekommen, was du zum Beispiel machst. Du bist seit 2022 beim Projekt Cards for Ukraine dabei, engagierst dich dort sozial. Cards for Ukraine sind Lebensmittelgutscheine für ukrainische Flüchtlinge, hast aber auch zum Beispiel das Projekt Heiße Preise ins Leben gerufen oder programmiert. Das ist eine Preisvergleichsplattform für Lebensmittel. Von dir kommt der Leitkulturomat, der Wahlomat, der Schulatlas und Kärnten-GPT. Unter anderem, also es ist wirklich nur eine Auswahl an Dingen, die du so ins Leben gerufen hast. Und die Brenda erklärt jetzt mal, worüber wir mit dir reden wollen.
Ja, unser Thema, das wir uns heute für dich überlegt haben, ist IT, KI und Programmieren. Wie schwer kann es schon sein? Dieser Titel stammt von einem Zitat von dir nämlich, als du gezeigt hast, dass eine Plattform für Lebensmittelpreisvergleiche nicht in monatelangen bürokratischen Prozessen der Bundesregierung stecken bleiben muss, sondern dass man Dinge einfach anpacken und umsetzen kann. Heute hört man ständig von Digitalisierung, KI und Programmieren. Doch für die meisten von uns fühlt sich's an wie ein spanisches Dorf oder eine spanische Megagroßstadt. KI soll alles einfacher und besser machen. Digitalisierung hat mittlerweile sogar ein eigenes Staatssekretariat. Und Programmieren, das sollte man idealerweise schon im Kindergarten können. Wir wollen heute mit dir über deinen Weg als Softwareentwickler sprechen, ob die digitale Revolution wirklich alles leichter macht, ob KI uns tatsächlich das Leben vereinfacht, mit welchen Stereotypen du umgehen musst und wie oft du erklären musst, was du eigentlich genau machst. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Jawohl.
Hotel oder Zelt?
Hotel.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Ich habe eigentlich alle Orte besucht, die ich besuchen wollte. Den Mond, los geht's. Hochgreifen.
Was ist der beste Geruch?
Frisch geschnittenes Gras.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Mit meiner Frau.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Kann sein, dass ich nicht aufhöre zu reden.
Danke sagen möchte ich.
Meiner Mama.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz, ohne Zucker.
Question to go gemeistert. Ich schieße mal gleich die erste große mit Milch und Zuckerfrage hinterher, damit wir möglichst schnell ins Thema kommen. Erste mit Milch und Zuckerfrage, wie immer, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Geht es ja oft um die Gesellschaft, in der man den getrunken hat und nicht unbedingt, wie er geschmeckt hat. Und da fange ich jetzt gleich mit dem ersten Klischee an. Trinken Programmierer wahnsinnig viel Kaffee, damit sie möglichst lange munter bleiben und vorm PC sitzen können?
Also ich definitiv nicht. Ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Kaffeetrinker. Es gibt mittlerweile so en vogue Getränke, ich habe vergessen, das heißt Club Med und solche Sachen, die auch koffeinhaltig sind, die sich diverse Tech-Bros gern reinstopfen, literweise am Tag, da gehöre ich leider nicht dazu. Mein erster Kaffee oder mein erinnerungswürdigster Kaffee, gute Frage. Ich glaube, das war, wie meine Nichte geboren wurde, wo wir alle im LKH Graz gewartet haben drauf, dass sie endlich ankommt. Und da hat es einen klassischen Kaffeeautomaten gegeben. Und wie ich mir den rausgedrückt habe, ist sie, glaube ich, gerade, genau, da ist dann meine Mama rausgekommen, also die Oma von der Kleinen. Da hat gesagt, alles gut, alles gut, alles gut. Und in dem Moment war quasi der erste Kaffee-Intus, nachdem sie geboren war. Und ich glaube, das war der beste Kaffee meines Lebens, weil alles sehr angespannt war bis dorthin. Genusstechnisch natürlich eine andere Frage, aber wurscht.
Eine gute erste Kaffeegeschichte. Die gefällt, ja. Also beste Kaffeegeschichte finde ich sehr schön. Aber bei dir ist es so, also wir haben uns durch ein bisschen deinen Twitter-Feed und so deine Dinge gelesen, was du so machst. Und ich muss sagen, manchmal war es schon so, wie bitte? Magst du mal vielleicht ein bisschen erklären, was so dein Job wirklich ist
Ah, was mein
und
Job ist, ja.
wie du dort hingekommen bist.
Also diese WeBitter-Geschichte auf Twitter kann ich einmal eingangs erklären. Und zwar ist es so, ursprünglich komme ich ja aus der Tech-Szene und meine Follower sind eigentlich alles Techies gewesen. Das heißt, mein Twitter-Feed war eigentlich bis vor ein paar Jahren ausschließlich Englisch, ausschließlich Programmiererinnen und Programmierer gerichtet, mit halt Tech-Klumpert, das normalen Menschen bei einem Ohr reingeht und beim anderen raus oder bei einem Auge rein und beim anderen raus. Vor ein paar Jahren bin ich dann ein bisschen aktivistisch geworden und da ist mein Publikum dann natürlich österreichisch geworden und damit gibt es jetzt so eine Mischkulanz zwischen Schmähtweets, Österreich-Bezug-Tweets und Programmiertweets auf Englisch, was es schwierig macht, eine Followerschaft 100% zu befriedigen, weil, wie du sagst, manche dieser Tweets sind vielleicht etwas, what the fuck? Was redet der da? Ich wurde geboren und dann war lang nichts und dann habe ich irgendwann meinen Gameboy gekriegt, meine erste und einzige Spielekonsole. Und ich habe das geliebt. Also als Kind hat mir das einfach umgehaut, was da alles möglich ist. Und habe mir dann irgendwann mit 12 Jahren gedacht, das kann ja nicht so schwer sein. Und habe dann hingespart, Anführungszeichen, auf einen ersten PC in den 90er Jahren. In Wirklichkeit hat das mein Vater alles verdient mit Pfuschen. Und dann sind sie mit mir zum Wobis gefahren, das war ein Grazer Computergeschäft, und haben so getan, als könnte ich mit dem Rosenmäher, das ich gekriegt habe, diesen Computer kaufen, was natürlich nicht wahr war. Aber sie haben mir eben so verklickert, ja, du warst jetzt brav, hast gearbeitet, jetzt hast du einen Computer. Und mein Papa hat das dann zahlt mit der Mama. Und dann begann die Karriere mit Computersachen machen, während ich halt gleichzeitig Jugendsachen mache, wie Gitarre spielen und fortgehen und bla bla bla. Und ich habe dann nach dem Zivildienst angefangen zu arbeiten und zu studieren. Telematik hat das damals noch geheißen, das war Elektrotechnik und Software in einem. Und gearbeitet habe ich bei einem sogenannten Kompetenzzentrum. Das ist so eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Industrie, wo man versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Industrie überzuführen. Das waren halt vorrangig so Geschichten im Bereich Big Data, maschinelles Lernen, was man jetzt als KI bezeichnet. Und die Kunden waren da breit gestreut über den Autocluster in Graz und in Deutschland draußen, bis hin zur APA und solchen. Und auch Governmentals, also das Bundesministerium für Finanzen war, glaube ich, mehr Kunde und so weiter. Da kriegt man dann schon ein gutes, breites Bild von der IT-Landschaft in und um Österreich herum und was da so wehtut und was funktioniert. Da durfte ich dann auch neben dem Programmieren, das ich mir eigentlich selbst beigebracht habe, in jungen Jahren irgendwann einmal Managementfunktionen übernehmen, bis ich aus San Francisco angerufen wurde und die mir gesagt haben, hey, magst du nicht für uns arbeiten? Wir bauen gerade eine Spieleentwicklungsfirma für Mobile Games und wir brauchen jemanden, der Tech Lead ist. Dann war ich dort 4 Jahre. Bin wieder zurück, weil das Wasser dort ganz furchtbar ist und ich die Spieleindustrie nicht so geliebt habe. Der Grund, warum die bei mir angerufen haben, ist, weil ich ein Buch geschrieben habe über Spieleprogrammierung für Android und weil ich ein eben sogenanntes Open Source Projekt gemacht habe. Open Source heißt, ich schreibe Code, den andere verwenden können. Ich stelle den gratis ins Internet, ohne Hintergedanken, ohne Monetisierung, sprich ohne dafür Geld zu verlangen. Und im Gegenzug dafür kommen dann viele Leute und helfen mit, den Code besser zu machen. Das ist die Grundidee. Also so eine Art wohltätiges, gemeinnütziges Softwareprojekt, wo alle was davon haben, weil sie halt den Code teilen und gemeinsam verbessern. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke von Open Source. Das habe ich eben gemacht für mobile Spiele, sprich Spiele für iOS und Android, damit man die schneller und einfacher schreiben kann. Das haben dann ganz, ganz viele Firmen verwendet, auch so Firmen wie die Leute, die Pokémon Go gemacht haben. Die haben das für ein Spiel vorher Ingress verwendet, Nintendo hat es auch für irgendwas verwendet, Google hat es für irgendwas verwendet und so weiter. Und ganz, ganz viele kleine Buden, was mir eher am Herzen liegt. Also so Leute, die wie ich in so einem kleinen Bürozimmer sitzen und so ihre Träume verwirklichen wollen. Deswegen habe ich diese Leute angeschrieben, deswegen bin ich nach San Francisco raus, habe das ein Jahr lang gemacht, das war furchtbar, ich will nichts mehr mit der Spielindustrie zu tun haben, ganz, ganz grauslich, was man da produziert und so weiter und so fort. Bin wieder zurück nach Österreich, durfte da wieder Manager spielen und habe dann nach 2 Jahren Manager spielen einen Anruf aus Schweden von Bekannten gekriegt, die gesagt haben, hey, wir machen gerade ein Startup, wir brauchen dich, weil du kannst das und wir finden sonst niemanden, der das kann. Hab mit denen ein Jahr lang Startup gespielt und haben das Ganze dann für sehr gutes Geld verkaufen können an unseren größten Competitor, der zu dem Zeitpunkt schon eine riesige Unternehmung war. Der hat uns geschluckt, dann hat den Microsoft geschluckt. Microsoft hat uns dann zugesperrt, aus Gründen. Nicht Gründe, weil wir schlecht waren oder weil das Produkt nicht passt hat, sondern weil wir Technologie gemacht haben, die für Microsoft größten Konkurrenten eigentlich ist. Und wir haben dann alle entschieden, dass wir aufhören und uns auszahlen lassen. Und seitdem, ja, ist das Leben ein einfacheres finanziell. Ich bin dann bei meinem besten Freund aus Seattle eingestiegen, mit dem ich da vorher in San Francisco zusammengearbeitet habe. Der hat währenddessen ich all die anderen Dinge gemacht, hat er selber seine eigene Softwarebude aufgemacht und habe dem ein bisschen ausgeholfen. Ja. Und seitdem handle ich mich da schon ein bisschen bei ihm immer wieder mal herum, habe so kleinere Aufträge von Unternehmen, die Beratung brauchen. Und was ich eigentlich mache, habe ich nicht erwähnt eigentlich. Das war die wirkliche Frage. Also was ich mache ist, irgendwer kommt zu mir und sagt, du Mario, ich brauche, dass der Computer das und das machen kann. Und dann sage ich, okay, was ist dein Problem konkret und was für Daten hast du und wie willst du, dass es ausschaut? Und dann baue ich ihm das so hin. Das ist im Endeffekt nicht so viel anders, als wenn du zum Tischler gehst und sagst, ich möchte eine eigene Küche. Da ist der Plan von meinem Küchenzimmer. Das und das hätte ich gern. Der macht da einen Plan. Du sagst ihm, passt das? Er sagt, na, das und das noch anders. Und dann baut er da die Küche. Und das ist mit Programmieren nicht so viel anders. Nur, dass halt keine schöne, brauchbare Küche rauskommt, sondern meistens irgendwas, was nicht so funktioniert, wie man es will.
Du hast gesagt, dass du in den 90er Jahren quasi mit deinem hart verdienten Rasenmähergeld den ersten PC gekauft bekommen. Und jetzt sind wir im, jetzt, ich sag mal so, Zeitalter der Digitalisierung. Das war ja wahnsinnig schnell gegangen. Ist. Kommt dir das auch so schnell vor? Oder ist es nur jetzt, wo es quasi im, also wo ChatGPT und KI und das Ganze eben quasi im Mainstream angekommen ist, kommt uns das so schnell vor? Und es war eigentlich eh schon mega vorhersehbar. Und alle Programmierer und Leute, die in der Software arbeiten, denken sich, pff, ihr habt ja keine Ahnung.
Also allgemein die Digitalisierung kommt mir nicht schnell vor, wenn man es sich genau überlegen. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber das sind jetzt mittlerweile eigentlich 30 Jahre, seitdem das im Laufen ist. Wir haben jetzt 2024 und 1995, 96 herum hat die Geschichte auch in Österreich angefangen, wo es die ersten Modem-Internetanschlüsse gegeben hat, wo man in den Schulen angefangen hat, auszurüsten mit PCs und Internetanschluss und so weiter. Also ich glaube, dass 30 Jahre für die Einführung einer neuen Technologie wie eben PCs und Internet schon jetzt nicht super schnell ist, wenn du das vergleichst zum Beispiel mit dem Auto oder dem Telefon oder dem Fernseher. Natürlich innerhalb dieser 30 Jahre sind verschiedene Qualitätssprünge passiert. Du hast zum einen die Computer daheim gehabt in den 80er Jahren, in den 90ern ist das Internet dazugekommen, in den 2000er sind die Mobiltelefone, also die Smartphones dazugekommen, das iPhone als Katalysator von eh allem, was wir jetzt da dauernd vor unseren Birnen haben und wo wir nicht aufhören können, damit herumzuwischen. Und jetzt eben KI. Das Metaversum, dieses Virtual Reality, Augmented Reality Ding, das haben wir Gott sei Dank wieder hinter uns gelassen. Das hat nicht funktioniert, wie Sie es gedacht haben. Diese KI-Geschichte, die ist eigentlich erst, also breiten wirksam natürlich erst seit 2 Jahren mit ChatGPT. Auf der Seite von Anführungszeichen Insidern war es, ich würde sagen, 2020 schon abschätzbar, dass sowas passieren wird. Also, dass wir irgendwas haben, das mit uns reden kann, richtig gut. Dass es so gut funktioniert, hat alle überrascht. Dass es funktioniert, hat weniger alle überrascht. Einfach aufgrund, wie das Ding funktioniert. Also aufgebaut ist intern. Ich könnte nicht sagen, dass die Digitalisierung schnell vorangetreten ist, aber diese Adaption an diese Chatbots, Large Language Models, wie auch immer man sie nennen will, das ist wirklich rasend schnell gegangen. Das war sehr überraschend, ja.
Was sagst du Menschen, die sagen, ja, dieses ganze Digitale, das ist ja alles so kompliziert und man muss ja zurückgehen auch zu Papier und so klassischen Methoden? Sagst du denen, ja, wird nicht mehr passieren oder versuchst du denen auch zu erklären, was Digitalisierung alles Gutes für sie bringen kann? Oder gibt es einen Punkt, wo du sagst, da bin ich raus?
Also ich halte gerade ein kariertes Papier in die Höhe, meine Tischunterlage und meinen Penholder, wo ganz viele Farbstifte drin sind. Die sind nicht für meinen Buben, sondern die sind auch für mich. Ich bin prinzipiell ein Freund der Taktilität, auch wenn ich den ganzen Tag quasi vor irgendwelchen Maschinen hocke, die digital sind. Ich bin ein großer Freund davon, dass wir unseren Kindern so lang wie möglich von diesen Dingen fernhalten, einfach weil diese Basic Skills damit nicht erlernbar sind. Ein Touchscreen ist kein Ersatz für ein Gerät mit Knöpfen oder für einen Ball oder für was auch immer. Ja. Also wenn ich es mal von dieser Ebene.
Aber für einen Stift?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wenn man sich, also eine der Fähigkeiten, die Kinder erlernen müssen in jungen Jahren, ist die Feinmotorik. Und einen Stift richtig zu halten, das erfordert enorme, wie soll man sagen, einen enormen Lernaufwand. Das ist nichts, was ein Kind, ein Kleinkind von 0 auf 100 kann. Das muss an das herangeführt werden. Das muss selber seine Finger quasi erleben, um langsam über die Zeit die muskuläre Struktur und die Nervenbahnen dementsprechend zu trainieren, dass es das überhaupt so halten kann, in so einer fragilen Art und Weise, ja. Und auch diese Feinkontrolle hat. Das heißt, nein, ich bin absolut kein Befürworter, der sagt, na na, das hat alles ersetzt, wir brauchen keinen Stift, kein Papier und all diese analogen Dinge nicht mehr. Ich finde, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Andere in meiner Szene mögen das anders sehen. Ich finde, es geht was davon verloren, wenn man versucht, all diese Dinge mit irgendwas anderem zu ersetzen, vor allem wenn sie nicht zu irgendwas führen, was besser ist. Und ich für mich persönlich finde jetzt nicht, dass es besser ist, wenn mein Kind am Tablet mit einem Tablet-Pen irgendwas zeichnet, als wenn es das Ganze mit Wasserfarben oder Stiften auf einem Papier macht. Das ist einfach was anderes. Das Artefakt, das dann entsteht, physisch mit Papier und Wasserfarben und Pens, ist was Greifbares, das für alle in der Umgebung erlebbar ist. Eine Zeichnung auf dem Tablet, ja, die kann ich natürlich teilen über WhatsApp mit Oma und Opa und so weiter und so fort, aber es ist nicht dasselbe. Es ist viel vergänglicher in meiner Wahrnehmung. Das ist nichts, was ich dann ausdruck und aufhänge. Wohingegen irgendein zernudeltes Papier, auf dem er irgendwie einen Kopfüßer zeichnet hat, das hat irgendwie was Emotionales, anderes als ein digitales Artefakt.
Dazu passt das irgendwie ganz gut. Ich habe mich gestern oder vorgestern einen Standardartikel gesehen, weil es ein paar Mal geteilt worden ist in meiner Bubble. Und zwar, dass das Bildungsressort empfiehlt, dass die Handynutzung in der Schule eingeschränkt wird. Und ich habe sehr viele Lehrerinnen in meiner Bubble, die einerseits sagen, es ist ein gutes Lerntool, also es ist was du in den Unterricht mit einintegrieren kannst. Du kannst dann solche Quizzes machen. Andererseits heißt es dann aber, na, die Kinder sind eh schon so viel am Handy, wir sollten es ganz weggeben. Jetzt in dem Spektrum, in dem du dich befindest, wie siehst du das? Ist es wichtig, dass die Kinder einerseits sich daran gewöhnen, dass man Sachen machen kann mit dem Handy, mit dem Smartphone, verschiedenen Tools? Oder ist es wichtiger, sie auch jetzt mit keine Ahnung, sagen wir jetzt Gymnasium ab 11, 12, 13 eher wegzuhalten davon?
Also, ich bin nur ein Computer-Harvey. Ich bin kein Entwicklungspsychologe, ich bin kein Pädagoge, ich bin da nicht der Experte dafür, was da am besten ist, ja. Also alles, was ich sage, ist nur von mir ausgehend als jetzt, sagen wir mal, Vater und Techie zu verstehen. Ich finde es prinzipiell gut, wenn digitale Gerätschaften in der Schule bewusst eingesetzt werden, sprich als Teil des Unterrichts mit einer konkreten Timebox oder mit einer Beschränkung, wann die eingesetzt werden und für was sie eingesetzt werden. Wenn man sagt, wir haben jetzt eine Stunde, wo wir zu einem Thema recherchieren, na, jeder recherchiert selbstständig mit digitalen Gerätschaften, übers Internet, was auch immer. Und am Ende der Stunde oder in der nächsten Stunde tragen wir dann die Ergebnisse zusammen. Toll. Medienkompetenzen, Fake News erkennen, was auch immer. Ja. Wenn ich sage, das Handy ist uneingeschränkt die ganze Zeit einsetzbar, weiß ich nicht. Bis vor 2 Jahren hätte ich gesagt, wahrscheinlich ja, okay, bei wurscht. Wie ChatGPT dann eingeführt wurde, hat sich diese Rechnung ein bisschen geändert, meiner Meinung nach. Einfach vor dem Hintergrund, dass Dinge übernommen werden, die man eigentlich lernen sollte in der Schule. Und zwar das Denken. Und das halte ich für gefährlich. Also das halte ich für eine Entwicklung, die sehr, sehr schwierig ist und die, glaube ich, viel zu sehr unterschätzt wird, was das für die aktuelle Generation in ihren Lernprozessen bedeutet. Also prinzipiell ja, natürlich digitale Sachen in der Schule, aber mit einem Scope, also mit einer Einschränkung, mit einem konkreten Nutzen und einem Ziel in der Verwendung vorausgesetzt.
Eine sehr witzige Anekdote aus meinem Schulleben und Programmieren und IT erzählen. Weil, also wie ich in der Oberstufe war, kam das gerade alles ein bisschen auf. Und es gab ein paar, die bei uns das Wahlpflichtfach Informatik hatten. Und die waren dann auch im Computerraum und wussten schon, dass man damit übers Netzwerk Nachrichten schicken kann, über Pegasus. Das wussten aber alle anderen nicht. Und wir waren dann mit unserer Mathematiklehrerin dort. Und die haben dann auf verschiedene Computer so Nachrichten geschickt, wie, wenn du den Computer nicht in 3 Sekunden abschaltest, dann explodiert er.
Ja.
Und unsere Lehrerin war komplett fertig und war so, wir drehen jetzt alle ab und gehen ganz schnell raus. Das war so ihre Erfahrung mit IT.
Das war aber
Als
tatsächlich auch bei uns in der Schule damals so, wie wir wir haben ja auch so einen Computerraum gehabt. Und wie
Ja.
das Internet dann kommen ist, dann hat die ersten Messenger-Dienste, da hat es ja nachher auch noch, ich glaube vom ORF hat es so eine Chat-Plattform dann gegeben, Ende der 90er Jahre. Und U-Boot hat es, glaube ich, gegeben und SMS.at und
Blackbox und so,
ja,
ja.
genau, solche Sachen. Ja. Und da haben wir uns alle drumherum getummelt. Und das damals war einfach eine andere Nutzung der Medien wie jetzt, weil damals haben wir noch nicht gewusst, was das alles ist. Damals war das quasi eine explorative Phase, was können wir mit dem Internet und einem PC anfangen überhaupt. Ja. Ich möchte es nicht schön malen, weil Nostalgie und wie wir jung waren, war das cool und jetzt, was die Jugend macht, ist nicht cool, das möchte ich gar nicht. Ich denke einfach nur, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht so verankert war im alltäglichen Leben, dass einfach der Umgang kreativerer und vielleicht auch bewussterer war. Man hat versucht herauszufinden, was sie damit alles tun kann und hat das Ding geschüttelt und gedreht und geschaut, was rausfällt und das hat dann zu vielen interessanten Dingen geführt. Ja. Heutzutage ist es schon im Kleinkindalter teilweise so verankert in deinen täglichen Routinen. Ja. Ich meine, ich gebe es zu, wir tun Zähneputzen mit dem Buben, weil es anders nicht geht oder es ging wahrscheinlich anders, aber es ist die aktuell beste Variante, indem er auf YouTube dann ein 10-Minuten-Dr. Snuggles-Video schauen kann. Jetzt werden sich Hörerinnen und Hörer vielleicht gerade die Perlen am Halskettchen halten, so wie kann er nur. Aber so ist die Realität, ja. Also auch mein Sohn, selbst wenn ich es nicht will, ist exponiert, klarerweise. Zwar so wenig wie möglich, aber trotzdem, ja. Und wenn du das von klein an lernst, was diese Dinge sind, was sie können und so weiter, dann hast und die ja so integriert sind in deinen Alltag als Gebrauchsgegenstände und nicht mehr als besondere Dinge, die ich vielleicht einmal in der Woche oder zweimal in der Woche in der Schule im Computerraum sehe, wo ich dann die Zeit nutze, um das Beste draus zu holen aus diesen 2 Stunden, was ich kann. Ja? Im Gegensatz zu 15 dieser Dinger liegen bei uns daheim als Tablet und Telefon, bla bla bla, und wenn ich will, kann ich jederzeit, solange ich will, Anführungszeichen, ja, das ist einfach nicht mehr so spannend. Du hast dann einen anderen Umgang mit diesen Geräten. Dadurch, dass die Dinger jetzt Gebrauchsgegenstände sind und quasi so ein bisschen Topfpflanzencharakter haben, ist auch das mentale Mindset im Umgang damit nicht mehr jenes, da muss ich schauen, was ich alles kann damit, sondern, aha, das kann XYZ, gleich wie mein Auto fahren kann oder mein Rad fahren kann oder mein Wäschetrockner Wäsche trocknen kann, was auch immer, ja. Ja gut, da schreibe ich halt jetzt das eine auf TikTok oder was auch immer, ja. Also es ist nicht mehr ganz so explorativ.
Aber glaubst du, ist es für uns auch ein bisschen, also für dich auch ein bisschen so, dass du schon mehr sehen kannst, was die Digitalisierung, KI, was das alles für die Menschheit bringen kann, als wir das bis jetzt sehen können? Weil ich glaube, das ist immer so ein Problem, dass wir jetzt eine lustige Staatssekretärin für Digitalisierung haben und 99% der Leute denken sich, was macht die den ganzen Tag damit? Weil wir haben doch eh schon eine ID Austria, funktioniert ja perfekt für dich.
Ja.
Aber als Beispiel, ja. Aber siehst du den Mehrwert, den wir noch nicht nutzen, den wir nutzen könnten?
Nein, ich sehe tatsächlich im Umkehrschluss eher die Gefahr, dass wir jetzt krampfhaft Dinge irgendwo reinstecken wollen, wo sie nichts verloren haben. Als bestes Beispiel, das Arbeitsmarktservice hat eine Plattform namens EAMS. Das ist, ich glaube, sogar SAP, große Enterprise-Software, was ich immer ganz langweilig und früher und schier, basierte Softwarelösung, mit der jede Arbeitssuchende in Österreich arbeiten muss. Ja? Also wenn du beim EAMS dich meldest, arbeitslos, musst du in dieses dumme System dich einloggen und dann damit hantieren. Abgesehen davon, dass das weder die Mitarbeiterinnen bei dem EAMS richtig kennen, noch die Arbeitslosen selber richtig kennen, ja, ist dieses System ein System aus dem Jahre Schnee, wo ich nach wie vor nicht den Zurück-Button oder zurückwischen kann am Telefon. Das darf ich nicht, weil sonst zerstört das System. Ich kann dann nicht mehr damit anfangen, muss wieder von vorn anfangen. Also wenn ich dort irgendwelche Unterlagen abgeben will oder einen mehrstufigen Prozess durchklicke oder so, sobald ich einmal zurückswipe oder den Back-Button im Browser verwende, sagt das System tatsächlich zu mir in einer Maske: Jo, Entschuldigung, aber also diese Zurücktaste, die haben Sie jetzt gedrückt, das ist schlecht, jetzt müssen wir von vorne anfangen. Bitte machen Sie das zukünftig nicht mehr. Unser System kann das nicht. Ja? Diese Message kriegt man seit 7 oder 8 Jahren. Und auch auf Arbeitgeberseite ist es so, das kann man verwenden dafür, um Jobs reinzustellen und Bewerberinnen zu finden und so. Diese Eingabemaske dafür, das ist einfach, also man denkt sich, das hat nie jemand benutzt. Vor allem nicht der Endkunde dieses Teils. Das System, sprich Unternehmer, wurden dann nie gefragt, ob das das ist, was sie brauchen. Ja. Sprich, dieses EMS ist Kraut und Rüben seit 10 Jahren. Das weiß ja jeder, der damit arbeitet. Offensichtlich weiß das Management des AMS das nicht. Stattdessen macht das Management des AMS Folgendes: Es braucht eine Virtual Reality Umgebung, wo man die Inhalte vom EAMS und Berufslexikon und anderen Hutri-Flutri-Seiten des AMS in einer 3D-Umgebung auf einem 2D-Bildschirm navigieren kann. Das funktioniert ungefähr so gut, wie man es sich vorstellt. Das heißt, AMS 360. Mittlerweile ist es so, dass jeder Arbeitslose, der in einen Kurs gesteckt wird, damit einmal Kontakt kriegt, weil es ist aufgetragen, dass er jeder das verwenden soll. Das ist komplett irre. Das ist wirklich irre. Und unlängst, letztes Jahr oder am Anfang des Jahres, hat das AMS dann auch die nächste Innovation rausgeschossen, den Berufsinformaten. Weil wir brauchen ja jetzt da, das letzte, das AMS 360 ist quasi das Metaverse, Augmented Reality-Ding des AMS gewesen. Und jetzt brauchen wir KI, deswegen machen wir den Berufsinformaten. Und der Berufsinformat ist ein Chatbot basierend auf ChatGPT. Der wurde veröffentlicht dafür, dass Arbeitssuchende quasi Fragen zu Berufsbildern stellen können. Der ist gespeist aus den Informationen verschiedener Seiten des AMS, wie des Berufskompass und des Berufslexikons und so weiter. Und ich als Benutzerin kann da reingehen und sagen: Ja, grüß dich, Ferl, bitte verzähl mir was vom Beruf der Gärtnerin oder vom Beruf der Mechanikerin oder was auch immer. Ja. Das ist alles lieb, das kostet aber eine Unmenge Geld, und zwar 600.000 Euro bis dato. Das Ding dürfte eigentlich 50.000, 60.000 Euro Maximum kosten. Ja. Warum das so ist, kann uns nur das BAZ beantworten, weil für die wird das meiste Geld ausgegeben. Die eigentliche Logik läuft aber nicht am BAZ, sondern die LLM läuft bei Microsoft in der Cloud irgendwo. Also die Kostenfrage ist die eine. Die zweite Frage ist, an wen werden diese Daten von arbeitslosen Menschen, vornehmlich arbeitslosen Menschen, die da eingegeben werden in diesem Chat, geschickt? Die werden an Microsoft geschickt, an OpenAI geschickt. Ja. Das ist Einsatz von LLMs in einem sensiblen Bereich. Ich würde meinen, dass Arbeitslosigkeit.
LLM, was ist das?
Achso,
Entschuldigung,
sorry.
dumme Frage.
Ja, LLM ist ein Large Language Model. Das ist quasi Synonym für Chatbot, die
Okay,
wissenschaftliche Beschreibung dafür. Ja. Sagen wir immer ChatGPT dazu. Ja. Also
okay.
LLM, ChatGPT. Okay. Also ich gehe als Arbeitslose, gehe ich zu diesem Berufsinformaten und will etwas erfahren. Und was ist mein erster Impuls, wenn ich mit einem Chatbot rede, der mir beraten soll, was ich werden kann, wenn ich groß bin oder was ich lernen kann anstatt meines aktuellen Jobs? Ich sage mal, hallo, ich bin die Sabine, ich bin 28, ich wohne in Wien, ich habe bis jetzt das und das gemacht, aber ich brauche irgendwas anderes, weil es gibt keinen Job mehr in meiner Branche. Was darf man empfehlen? Mich das und das und das interessieren. Jetzt ist diese Nachricht da, die wird geschickt durch den Berufsinformaten weiter an ChatGPT, an die Firma OpenAI bzw. Microsoft. Was passiert mit den Daten? Jetzt habe ich da sensible, persönlich identifizierbare Daten, die einfach so durch den luftleeren Raum an große Firmen in den USA schweben. Ist dem AMS komplett scheißegal, der sagt einfach, schreiben Sie halt nichts Persönliches rein. Ja,
Funktioniert
so wird das
nie.
dann gehandhabt. Und in weiterer Folge ist es natürlich so, wenn ich sage, ich bin die Sabine und ich bräuchte einen neuen Job, was würdest du mir empfehlen? Dann sagt er dir, werd Friseurin, werd Sparkassiererin, werd was weiß ich. Wenn ich sage, ich bin der Mario und ich brauche einen neuen Job, dann wird er dir sagen, ja, werd Softwareentwickler, werd Mechaniker, werd bla bla. Das hat natürlich den Bias, den man kennt von ChatGPT und anderen Dingen. Ne? Gut. Das AMS hat sich also entschieden, solche Lulu-Lösungen für Nicht-Probleme, und zwar, was muss ich in einem Beruf, was mache ich alles in einem Beruf? Bitte beantworte das. Dafür gibt das AMS Geld aus. Für die eigentliche Seite, mit der wirklich jeder arbeiten muss, gibt das AMS kein Geld aus. Da kann man nicht einmal den Zurückknopf drücken, ohne dass das System abkracht. Womit sich der Kreis schließt. Ich finde, dass politisch leider diesen Trendthemen in der Technologie zu sehr nachgelaufen wird, ohne darüber nachzudenken, was das für Auswirkungen hat, was es für einen Nutzen hat und was es für einen Return on Investment hat. Sprich, ich muss jetzt da ein paar hundert K oder ein paar Millionen einbuttern. Was ist das, was ich rauskriege? Ist es das wert? Oder gibt es irgendwas Bestehendes, was ich verbessern könnte? Macht sich keiner Gedanken, weil offensichtlich an jedem nur darum geht, dass er innovativ dasteht. Das finde ich traurig.
War das auch der Hintergrund von dem Projekt Heiße Preise?
Na, das war ein anderer, da hat der Herr Kocher, der Minister Kocher, Arbeitsminister und Wirtschaftsminister, Anfang 2024 im April gemeint, in einem Radiointerview, ja, das mit den Lebensmittelpreisen ist schon arg und Inflation ist arg und ja, krachen und stöhnen bei den Leuten. Wir daten schon gern was machen, und zwar eine Preisdatenbank, damit die Leute nachschauen können, wo was am billigsten ist, ja. Aber das dauert bis Herbst. Oh ja, leider, leider, das dauert mindestens 6, 7 Monate, bis wir das auf die Füße gestellt haben, weil ist so kompliziert. Und ich habe das damals gehört auf E1, Mittagsjournal war das, und am Nachmittag habe ich nichts zu tun gehabt. Deswegen habe ich mich hingesetzt und schnell so einen Prototypen gebaut, wo ich schnell mal alle Artikel vom Spar und alle Artikel von Billa aus deren Webshops runterhole und durchsuchbar mache. Nach Preis, nach Namen, was auch immer. Nur um den Herrn Minister Lügen zu strafen, dass das natürlich nicht so ein großer Aufwand ist, sowas zu machen. Die Grundidee, so eine Datenbank zu machen, ist prinzipiell eine gute. Das gibt es auch für Strom bei der E-Control, für Gas und für Benzin und Diesel, wo die Tankstellen jeweils gelistet sind in der Umgebung und so weiter. Das Problem mit den Lebensmitteln ist, es hat sich dann in weiterer Folge bei der Arbeit herausgestellt, nachdem ich immer mehr Preise analysiert habe und so weiter, dass das nicht so wirklich brauchbar ist für den Otto-Normal-User oder die Userin, weil jene Leute, die so eine Plattform brauchen, um die billigsten Lebensmittel zu finden in einer Umgebung, die müssen die Discount-Eigenmarkt kaufen. Das heißt, das ist witzlos, da brauche ich keine Vergleichsplattform. Und Leute wie mich, die wohl betucht sind, ist es tatsächlich wurscht, ob sie jetzt beim Wocheneinkauf 15 oder 20 € mehr zahlen als zuvor. Es gibt dafür kein Zielpublikum. Was man aber machen kann, ist, man kann die Preisbildung analysieren mit so einem Tool. Und das war dann weitergehend meine Motivation, weiter daran zu arbeiten, nachdem die erste Iteration fertig war und das für Leute eigentlich nutzlos ist. Weil ich mir gedacht habe, schau mal, bei den Discount-Eigenmarken, da kosten alle Artikel gleich viel. Das ist doch komisch. Gut, kann man sagen, ist der Konkurrenzdruck und die müssen gleich viel kosten, weil die wollen sich nichts geben, ja, im Markt. Nur, ich habe dann angefangen, die Preise jeden Tag zu speichern. Also ich weiß, wie viel die Milch am 1. April, 2. April, 3. April gekauft, gekostet hat und habe dann gesehen, dass die Preise auch gleichzeitig nach oben setzen. am selben Tag. Und das ist dann wettbewerbstechnisch ein bisschen ein Problem. Ich habe das dann alles an die Bundeswettbewerbsbehörde geschickt, die hat gesagt, ja, das ist tatsächlich ein bisschen seltsam. Die hat das dann weitergereicht an die Österreichische Nationalbank im Rahmen einer Branchenuntersuchung. Das heißt, mit Aufkommen des Inflationsthemas hat die Bundeswettbewerbsbehörde die Lebensmittelbranche untersucht, hat aber selber nur Juristinnen, muss deswegen sämtliche numerischen Analysen wie Preisabsprachen oder Margen, die man nicht haben sollte, analysieren, muss sie auslagern. Das hat sie gemacht an die ÖMB. Die ÖMB, wo jetzt dann der Mr. Koch der Chef wird, komischerweise, hat dann meine Daten genommen und eigene Daten genommen und hat gesagt, nein, nein, das ist alles okay. Das ist systemisches Preismatching. Das ist keine Preisabsprache, das ist ein systemisches Preismatching. Und das ist okay. Und die BBB hat sagen müssen, ja, das hat die ÖMB gesagt, was die ÖMB so klickt und pickt. Also ist es alles okay.
Ist es nicht genau der Moment, wo wir eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär vielleicht in Zukunft für Digitalisierung bräuchten und sagt, okay, das ist etwas, für was wir Digitalisierung wirklich brauchen können, nämlich genau das zu machen, was du gemacht hast und das zu kontrollieren und nicht dann an 37 Stellen zu geben und 54 Leute zu beschäftigen und alle sagen, na, ist super, alles gut, ja? Das geht, also, und da frage ich mich halt, ob die Politik da der Innovation nicht ein bisschen hechelt nur für den populistischen Sagen, also wir haben da, wie du sagst, eine AMS-KI-Chance gemacht, anstatt dessen zu sagen, okay, so können wir das aber verwenden, dass wir etwas verbessern können für die Bevölkerung.
Prinzipiell wäre ich deiner Meinung, dass die Aufgabe einer Digitalisierungsstaatssekretärin ist. In Realitas ist deren oder zuletzt dem Herrn Turski sein Tun eher darauf beschränkt, sich selbst irgendwie zu profilieren. Wobei ich sagen muss, kurzer Seitenhieb, also nicht einmal Seitenhieb, die Frau Plackholm hat eine Geschichte gemacht und zwar sie hat gesagt, sie würde gern ein bisschen fördern, dass ältere Leute Community-Service-mäßig von jüngeren Leuten in diese Thematik eingeführt wird und sie wird sich dafür, habe ich eine tolle Idee gefunden. Die Leute haben das damals irgendwie alle lächerlich gefunden, weil sie irgendwie eine komische Aussage dazu geschossen hat mit ich weiß es nicht mehr. So ich weiß es nicht. Kann man nachschauen wahrscheinlich, was die Frau Plackholm gesagt hat. Solche Sachen finde ich toll, ist auch Teil des Digitalisierungsstaatssekretärinnen-Tums. Konkret zu so Geschichten, wie du es jetzt gemeint hast, wäre das nicht was, wo man sagt, als Digitalisierungsstaatssekretärin setze ich mich hin und sage, wo haben wir Daten im Staat, die wir heben können digital, aus denen wir konkrete zuerst Erkenntnisse ziehen können, auf Basis derer wir dann Maßnahmen setzen können. Ja, im Gesundheitswesen, im Finanzwesen, was Steuerhinterziehung und so weiter betrifft und so weiter und so fort. Ja, überall gäbe es da die Möglichkeiten. Ja, das würde ich als die Aufgabe einer Digitalisierungsstaatssekretärin sehen. Das passiert aber natürlich gar nicht, weil das ist kompliziert. Und kompliziert tun wir nicht, weil kompliziert ist Arbeit. Offensichtlich. Das sage ich jetzt einfach so böse. Im konkreten Fall bei heiße Preise wäre es auch möglich gewesen, dass da politisch eingegriffen wird, ohne dass man in der Politik die komplizierte Sache, also das eigentliche Bauen dieser Systeme übernehmen hätte müssen. Und zwar ist es so, wenn ich aus dem Webshop von Biller und Spar diese Preisdaten aussage und dann auf meiner Webseite wieder publiziere, ist es möglicherweise illegal. Weil die haben eine AGB auf der jeweiligen Webseite, da steht drinnen, das darf ich nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, das HTML, also den Code der Seite, da sind für Suchmaschinen wie Google oder Bing so Metadaten hinterlegt, da steht drinnen, na na, ihr Suchmaschinen dürft das durchaus nehmen und dann wieder selber publizieren, wenn wer sucht, billige Milch oder was auch immer und quasi unsere Ergebnisse. Ja. Also es ist ein juristischer Graubereich. Zum einen darf man es nicht laut AGB, zum anderen wollen sie es offensichtlich, dass Suchmaschinen sie indizieren und durchsuchbar machen. Bei Google macht es auch. Da hätte der Herr Minister damals, mit dem ich dann auch persönlich reden durfte, eingreifen können und sagen können, passt, machen wir Verordnung, Quickie. Wir sagen einfach, das, was der Herr Zechner und seine Freunde da machen, das ist total super legal und vom Staat gedeckt und der Lebensmittelhandel kann sich brausen gehen. Darf sich also nicht aufregen, dass ich diese Preise abgreife und wieder veröffentliche. Selbst dieser einfache kleine Trick, der keinen Aufwand auf politischer Seite, ich meine, natürlich einen Aufwand, Verordnung schreiben oder vielleicht so ein Gesetz draus machen, aber sagen wir mal, das ist weniger Aufwand als ein milliardenschweres IT-Projekt staatliches aufzuziehen. Ja. Selbst diesen Aufwand hat man nicht betrieben und das dann einfach so sterben lassen, medial. Und ich erwarte mir da vom Staat Österreich, egal unter welcher Führung, unter welcher Partei, eigentlich keine Änderung, weil das einfach kein Thema ist, das politisch bei uns auch nur irgendwie unterfüttert ist mit politischen Akteurinnen, die das auch inhaltlich wirklich betreuen können. Haben wir nicht, in keiner Partei.
Ich stelle jetzt mal die zweite große Milch- und Zuckerfrage, die jetzt nicht so gut passt, aber vielleicht doch. Und die ist nämlich, was kann man von dir lernen?
Sudan.
Das können wir Österreicherinnen alle ganz gut, glaube
Ja,
ich.
eben,
Das
deswegen weiß ich nicht, ist erschöpfend.
an dieser Stelle ist es immer ein gutes Glück für mich, dass ich sagen kann, was ich glaube, was man von dir lernen kann.
Okay, ja,
Also
gut.
wir haben schon ganz viel gehört, was man von dir lernen kann. Aber ich glaube, was ich total interessant finde, ist, was du so, sehr gut machst, zu erklären, wie man Dinge nutzen kann und was das bedeutet für die Gesellschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was vor allem in der Politik fehlt, dass man sagen kann, da ist ein Ding, das wir bauen und das wir brauchen und wie können wir das nutzen und was müssen wir noch dazu machen, ohne es kompliziert zu machen. Und ich finde es immer sehr gut, wenn man pragmatische Lösungen findet.
Ja, also ich mache ja viele dieser Projekte in diese Richtung gehend, ja, sei es jetzt heiße Preise oder dieses Cards for Ukraine und so weiter, die in der Erstellung recht unaufwendig sind, sage ich mal, ja, die aber potenziellerweise einen großen Impact haben können, sprich viele Leute hilfreich sein können und so weiter. Da bin ich aber in einer privilegierten Position, die es mich Rezipienten so erscheinen lässt, als darf das eh alles so einfach sein, ja. Wenn ich mich hinsetze in meinem Zimmer hier und schnell mal 2 Stunden auf Nacht irgendeine neue Webseite baut, irgendwas Lustiges kann, dann mag die schon funktionieren für hunderttausende Leute. Ja. Es ist aber trotzdem was anderes, als wenn ich jetzt als Staat hergehe und sage, ich baue jetzt eine Plattform für X. Ja. Das hat ganz andere Ansprüche. Das hat andere Ansprüche in Form von Datenschutz, das hat andere Ansprüche in Form von der Erreichbarkeit der Webseite, rechtliche Hintergründe, die ich nicht abdecken muss als Privatperson und so weiter und so fort. Also aus meiner Position ist es immer einfach zu sagen, das ist ja einfach, wieso tut es das nicht? So einfach ist es nicht. Das ist mir auch bewusst, ja. Auf der anderen Seite sehe ich jedoch, dass Projekte angegangen werden mit einem guten Grundkonzept, die dann aber in diesem österreichischen, wie soll man sagen, Verbürokratisieren und Verbeamten und Verlangsamungsprozess und überbordenden Budget enden, ja, wo es nicht sein muss. Was nicht sein muss, wenn man zum Beispiel aufhört, immer dieselben Beraterfirmen anzustellen. Ich habe keine Kunden in Österreich, also ich tue jetzt nicht maulen, weil ich keine Aufträge kriege. Brauche ich nicht, danke, ich will nicht für den österreichischen Staat arbeiten. Ich meine nur, man kann zum Beispiel aufhören, Accenture oder die Telekom oder sonst irgendwelche anderen großen Firmen anzustellen für solche Projekte und stattdessen kleine Softwareunternehmen in Österreich beauftragen, die das schneller, besser und günstiger können. Ja? Passiert nicht, aus österreichischen Gründen. All diese Dinge könnte man machen und das ist mein Beitrag, hoffe ich, dass ich zeigen kann, selbst eine Privatperson kann schnell was auf die Beine stellen, das quasi ein bisschen für den Staat ist, ja, oder Funktionen des Staats übernehmen kann. Der Staat könnte das auch, natürlich, ein bisschen ausgebauter, ein bisschen teurer, ein bisschen professioneller, aber es ist prinzipiell möglich, das auch in kurzer Zeit mit kleineren Budgets zu machen. Das ist das, was ich hoffe, dass die Leute von mir lernen.
Wenn man sich jetzt den Beruf, sagen wir mal, Beruf Programmierer vorstellt, dann denkt man sich, ah, super analytisch, super trocken, super, manch einer möchte sagen, langweilig, weil man sich nicht damit auskennt, was ja eigentlich nicht stimmt, weil es heißt, also mir kommt es vor, man muss da auch sehr kreativ sein und sehr out of the box denken, was ja das absolute Gegenteil von trocken und analytisch ist.
Ja, also ich sage mal so, diese Stereotype, denen man meistens begegnet, ist, die Programmierer sind diese sogenannten Neckbeards, ungepflegte, asoziale Gestalten, die blat irgendwo in einem Keller in der Dunkelheit sitzen und dort irgendwie über den Computer gebückt so machen, ja, und am liebsten mit niemandem reden und wenn wer was sagt, dann sagt er nur, geh weg oder so. Ja. Gibt es auch, klar, gibt es aber in jedem Beruf, würde ich meinen, und die schon seit mindestens 2 Jahrzehnten immer so, zumindest in meiner Erfahrung jetzt international und national. Was die Arbeit an sich betrifft, so im Sinne von, dass das irgendwie so kreativ ist und so, ja, das kann schon sein, das kommt darauf an, was man macht. Also prinzipiell ist es, wie soll ich sagen, da schließt sich ein bisschen der Bereich, der Kreis mit vorher, was wir geredet haben in der Bildung. Ich brauche keinen Computer, um Programmierer zu sein. Das klingt total deppert, ja, aber ich brauche ihn nicht. Es gibt was, das nennt sich Computational Thinking. Da geht es darum, dass ich ein Problem habe. Und jetzt möchte ich wissen, wie kann ich das Problem am besten lösen? Und dann leite ich mir quasi eine Anleitung her für meine Problemlösung, die ich immer wieder auf dieses Problem anwenden kann, wo auch immer es mir begegnet. Und das ist im Endeffekt, was eine Programmiererin tut. Sie hat ein Problem, sie versucht herauszufinden, was das Problem ausmacht und wie man es am besten lösen kann, mit Anweisungen, wie es zu lösen ist, für alle möglichen Problemgestalten einer ähnlichen Klasse. Ich glaube schon, dass das eine Herangehensweise ist an Probleme, die Programmiererinnen auszeichnet, dass das sehr analytisch und strukturiert sein muss, weil der Computer nur strukturierte, perfekt fast mathematische Sprache versteht, damit da wirklich weiß, ich muss jetzt das machen und das machen und das machen, ja, das schon. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es eine gewisse menschliche Komponente hat, gerade was das Design für Endnutzerin betrifft und so weiter und so fort, die dir dann wieder weggeht von diesem strikt kalten analytischen Denken. Plus, wirklich gute Entwicklerinnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben nicht nur das Problem betrachten, sondern dass sie auch die Menschen, die dieses Problem haben, betrachtet. Ja? Gleich wie eine Ärztin jetzt nicht nur auf der Wimperl schaut, sondern da in dein Gesicht schaut, um zu sehen, wie es dir geht. Ja? Mit dir redet, um zu verstehen, wo es dir wirklich weh tut und so weiter. Muss eine Softwareentwicklerin eigentlich dasselbe mit ihren Kundinnen machen oder mit ihren Benutzerinnen machen. Die muss verstehen, wie die ticken. Die muss verstehen, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Ja? Und diese Komponente wird oft in der Diskussion des Berufsbilds komplett unterschlagen, dass da eigentlich schon Soft Skills benötigt werden, um ein gutes Produkt oder eine gute Lösung bauen zu können.
Das ist ja vorher ein bisschen verglichen, deinen Job, wie wenn jemand eine Küche, sich eine Küche machen lässt und zu erklären, was man will, und du brauchst das dann, das Programm. Glaubst du, dass es auch viel Wissen schon braucht, um überhaupt zu erklären, was man eigentlich will von einem Programmierer und was dieses Ding kann? Und wie gehst du damit um Leuten zu erklären, sagen, okay, ihr müsst mir manche Informationen in einer gewissen Form geben. Wie gehst du damit um?
Wie gesagt, das schließt nahtlos an. Als Programmierer muss man nicht nur programmieren kennen. Das ist wie wenn ich als Tischlerin einen Plan zeichne oder mit einer Kreissäge umgehen kann. Ja? Das ist Handwerkzeug. Als Programmiererin muss ich mit der Benutzerin oder dem Kunden reden und denen über verständlich machen, was ihr Problem wirklich ist. Weil oft ist es so, dass die Leute gar nicht wissen, was ihr Problem ist. Oder dass sie nur so ein bisschen eine Ahnung davon haben, was ihr Problem ist. Ja? Was weiß ich komme in ein Unternehmen rein und das sagt zu mir, wir brauchen eine eigene Website. Ja, okay. Was gehört da drauf? Mit wem wollt ihr reden? Was für Funktionalität soll es haben? Ist das für intern, für irgendein Lager-Management oder ist das für extern? Also da kommst du halt vom Hundertsten ins Tausendste. Und dieses Runterdividieren zu, was will der wirklich von mir als Softwareentwicklerin, das ist die eigentliche Kunst des Berufs. Wie man das am besten macht, hängt komplett davon ab, wer deine Kunden oder Benutzerinnen sind und was du am Ende des Tages selbst dann Skills hast, was du bauen kannst und was du nicht bauen kannst. Für mich persönlich war der beste Weg, um auf ein gescheites Ding zu kommen, immer, ich muss der Kundin oder der Benutzerin erklären, was überhaupt möglich ist. Und bevor ich das nicht gemacht habe, braucht man nicht drüber reden, was wir machen werden, weil wenn irgendwas unmöglich ist, brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Das bedeutet in weiterer Folge, dass ich heute in der Lage sein muss, komplizierte technische Dinge so runterzubrechen, dass es für die jeweilige Rezipientin dann auch verständlich ist und übertragbar in ihre eigene Welt ist, dass sie sich was darunter vorstellen kann, wie das dann bei ihrer ausschauen könnte oder wie das dann funktioniert und so weiter. Das ist schwierig. Also ich glaube, da scheitern auch viele Unternehmen und ich auch und viele Softwareentwicklerinnen dran, das ordentlich zu machen, weil das einfach nichts ist, was du standardisiert lernen kannst auf der Universität oder auf einer Fachhochschule. Das ist einfach eine Menschengefühlgeschichte.
Überrascht es dich manchmal, wie wenig die Leute denn, also das klingt jetzt böse, wie wenig die Leute wissen, was möglich ist, aber wie oft du das quasi runterbrechen musst auf eine Ebene, damit es halt für einen Normalsterblichen, der nichts mit Programmieren zu tun hat, auch verständlich ist.
Nein, gar nicht. Weil wenn ich zum Mechaniker gehe, habe ich dasselbe Problem. Oder wenn ich zur Ärztin gehe oder wo auch immer, ja. Jedes Feld hat seine eigene Terminologie, seine eigene Wissensbasis. Wieso soll ich erwarten, dass jemand, der damit nichts zu tun hat, sich auskennt? Nur weil wir alle digitale Geräte benutzen, heißt das nicht, dass wir alle Tech-Experten sind. Das ist der größte Trugschluss, der übrigens auch für die junge Generation gilt. Es hat jetzt so 15 Jahre lang hat es geheißen Digital Natives und die Kinder, die wachsen ja schon quasi in der Babywiege damit auf. Stellt sich heraus, kompletter Blödsinn. Also auch wissenschaftlich mittlerweile untermauert. Eher im Gegenteil, dadurch, dass es eben so ein Alltagsgebrauchsgegenstand geworden ist, alles Digitale, ist keine Motivation mehr da, tiefer hineinzuschauen, wie es funktioniert. Ein Beispiel, das ich immer gern gebe, ist, mein Vater ist Mechaniker. Mein Vater ist tatsächlich LKW-Mechaniker, ja. Nerd, was das betrifft. Und warum ist das so? Weil er schon mit jungen Jahren, mit 13, 14, sein erstes Moped gekriegt hat und dann haben sie es modifiziert, damit sie damit auf Eis fahren können und dann wollten sie mehr Hubraum oder was auch immer das ist, keine Ahnung, kenne mich nichts aus. Und dann haben sie darum angefangen, herum zu bohren und zu nageln und zu, was weiß ich. Demse Generation sind die Autofreaks und die Autonerds, die an Karl Riemann wechseln können, die wissen, was ein Zündkerzen ist und wie das alles funktioniert in diesem Motorraum. Ja. Meine Generation, ich, Keine fucking Ahnung. Für mich ist das ein Gebrauchsgegenstand. Da ist ein Lenkrad und vier Raffen und hoffentlich ein Motor. Und wenn ein Benzin und Diesel drin ist, dann fährt das. Und das ist alles, was ich weiß. Ich kann super Auto fahren, ich weiß aber nicht, wie es funktioniert. Und ähnlich ist es jetzt mit digitalen Geräten. Meine Generation war die Generation, die quasi geschraubt hat und schaut hat, was möglich ist. Ja, weil alles neu und aufregend und erste Generation, die das Zeug hat, im großen Maßstab, schauen wir, was geht. Dementsprechend haben wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie es innen drin funktioniert. Aktuelle Generation, überall erhältlich, macht eigentlich schon alles, was ich will. Mir wird auch gesagt, was es alles kann, brauche ich nicht mehr herausfinden. Wieso soll ich reinschauen, wie es funktioniert? Vollkommen verständlich. Gleich wie es mir mit Autos geht, geht es halt den Kids heutzutage mit diesen Geräten. Wieso soll ich reinschauen, wie es funktioniert? Deswegen, es überrascht mich nicht, dass die Leute sich damit nicht auskennen, weil, zu was? Es tut das, was es tun soll. Ich brauche es nicht auseinandernehmen können. Es tut.
Ich habe oft mit Leuten zu tun, die ein bisschen an den Digitalisierungsaufgaben, die ihnen gestellt werden, scheitern. Nämlich zum Beispiel, ein liebstes Beispiel, ID Austria und Handysignaturen.
Gut, da
Und
scheitere ich auch.
ja, ist furchtbar.
Ich mir einen Menschen,
Nummer.
der da nicht scheitert.
Aber ich glaube, so ist ein Unterschied nämlich zwischen unserer Generation, die sagt, okay, ich probiere das jetzt einfach und mache das, als anderen Menschen, anderer Generation, die sagen, ich werde das nicht können. Und die
Ja,
ein bisschen auch vor der Hürde stehen, zu sagen, mit allen diesen neuen Dingen, ich werde das nicht schaffen.
das ist quasi das andere Ende des Spektrums, bei denen das nie Alltag war und nie Alltag wurde. Die Leute, mit denen du zu tun hast, die Leute wie meine Oma und so weiter und so fort. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man das einfängt. Also die Idee der Frau Plackholm mit Community Service, wo junge Leute oder technisch versierte Leute alten Leuten helfen, das finde ich persönlich tolle Idee. Ich glaube, das ist ja halt dann die Verantwortung der jeweiligen Familie, die ältere Generationen das einzuführen. Am Arbeitsplatz ist es was anderes, weil du hast niemand, der zu Weihnachten kommt und was nicht, der Enkel ist oder sonst irgendwer, sondern du hast Arbeitskollegen, die dich vielleicht dann auslachen, wenn du irgendwas nicht kannst, weil du halt einer älteren Generation angehörst, die ja Transition von der Schreibmaschine hin zum PC gemacht hat, ja, und da nicht mitgekommen bist. Weiß ich nicht, wie man das macht. Wie man solche Leute quasi ein bisschen, wie hat der Stolz gesagt, Flügel hebt, die digitalen. Wie machst das du? Wie gehst du damit um, wenn Leute bei deiner Arbeit da überfordert sind mit digitalen Dingen?
Also ich versuche es einfach nur zu zeigen, dass es eigentlich, dass man keine Angst haben muss davor. Dass man auch immer wieder zu betonen, dass es, was kann das Schlimmste sein, was passiert? Das Internet werde ich schon nicht löschen.
Ja.
Klassisch.
Aber es könnte dein Konto ausräumen und es könnte, was weiß ich, deine Adresse an ganz viele Verbrecher schicken und solche Sachen. Alles Dinge, die ich schon gehört habe.
Genau, komplett, glaube, das ist das Schwierige, zu erklären, was sind die gefährlichen Dinge und wo sind die Dinge, wo man aufpasst, nämlich Kreditkarten in irgendwelche Felder reinzuschreiben, zum Beispiel als Hausnummer oder Telefonnummer, Adressen, was auch immer. Und ich finde für mich, dass oft der Schritt fehlt erklärt. Was ist heikel und was ist nicht heikel?
Ja.
Also, wie machst du
Also,
das?
wenn ich es jetzt zum Beispiel jemandem erkläre, der technisch noch nicht so versiert ist, ja, tatsächlich versuche ich ihnen einfache Muster mitzugeben, die sie schnell erkennen können, wenn sie irgendeine Information kriegen. Wenn sie SMS kriegen, wo drinnen steht, klicken sie hier, weil ein Paket wartet auf sie, kann man sagen, okay, dann schaust, auf was du klicken sollst. Und wenn da was steht, was irgendwie komisch ausschaut, dann lass es. Wenn dich irgendwer fragt, ob du bitte da jetzt deine Bankdaten eingeben kannst mit PIN deiner Bankomatkarte oder was auch immer, ja. Na, das fragt dich keine Bank und solche Sachen. Also, das ist aber was über die Zeit wächst, wenn dich technisch weniger versierte Leute immer wieder mehr ansprechen mit den, du darf ich das anschauen, du darf ich da klicken und so weiter, dann hast du irgendwann einmal so ein Lexikon an Sachen, die handelsüblich Scams sind. Und für die kann man dann irgendwie so Muster entwerfen, die man diesen Leuten nennen kann, die sie selber Schritt für Schritt abarbeiten können, um beurteilen zu können, ob das was Gescheites ist oder nicht. Ja. Wie gesagt, das ist aber wieder im privaten Bereich, das ist nicht im beruflichen Bereich. Ich hätte tatsächlich keine Ahnung, wie ich mit Mitarbeiterinnen umgehen würde, die technisch nicht versiert genug sind, um die täglichen Aufgaben erledigen zu können, zum Beispiel. Da habe ich keine Ahnung. Also als Unternehmer würde ich sie auf Fortbildung schicken, klarerweise.
Computerführerschein.
Ja, na, ja, weiß nicht, kommt drauf an, kommt auf Skill-Level der Person drauf an. So schlecht ist der gar nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen lächerlich für Leute, die eh alles können, so wie wir, ja. Aber ich glaube, dass für viele Leute, gerade eben jene, die den Übergang in den 90er Jahren noch nicht ganz mitgekriegt haben, dass das gar nicht so eine schlechte Geschichte ist. Ja. Man darf schon auch ein bisschen Angst vor Technologie haben. Ich finde, das ist nicht ganz ungesund. wenn man nicht ganz unkritisch ist allen technologischen gegenüber.
Ich möchte nochmal auf eine Frage zurückkommen, die Brenda bei der Themenvorstellung gestellt hat, und zwar, ob man Programmieren schon im Kindergarten lernen soll.
Nein.
Okay, nächste Frage.
Na, wenn jemand Programmieren sagt, dann meint er meistens damit, sich vor einem Computer hinsetzen, an einer Tastatur mit Maus und Bildschirm und dann da reinklopfen, bis irgendwas anfängt, Funken zu sprühen. Ein PC, ja. Nein, das braucht man Kindern echt noch nicht reindreschen. Das ist sehr langweilig und sehr monoton im Endeffekt. Der eigentlich interessante Part am Programmieren ist ja die Phase davor, bevor ich quasi alles, was ich mir gedacht habe, dann in die Maschine letztendlich eindrücke. Und zwar Gedanken machen, wie ich ein Problem analysiere und wie ich auf eine Lösung komme und wie ich diese Lösung dann so formulieren kann, dass ich sie selber ganz leicht anwenden kann und anderen erklären kann, wie sie es anwenden können, um dasselbe Problem lösen zu können. Ja? Und das nennt man Computational Thinking, also Problemanalyse, Lösungskonstruktion und Lösungsvermittlung. Ja? Und ich finde, Computational Thinking sollte man in den jüngsten Jahren bereits lernen. Wie gehe ich ran an ein Problem? Ich habe es jetzt zum Beispiel mit meinem Boom. Wir sind gerade in einer Phase, wo wir anfangen können, Spiele mit Regeln zu lernen. Und das ist genau das. Es ist Computational Thinking. Ja? Nur hat da ja schon die Regeln vorgegeben, nach denen ich das Spiel spiele. Im nächsten Schritt wäre es dann, jetzt hat er irgendwo ein Problem und das kann er lösen, immer wieder mit denselben Schritten. Probier mir beizubringen, wie er auf diese Lösung kommt, diese Schritte, damit er diese Art der Denke, aha, ich habe ein Problem, ich muss Schritte herausfinden, damit ich es lösen kann. Wie komme ich da dahin, ja? Diese Art der Denke, das ist das Wichtige am Programmieren und das ist was man jedem Menschen, unabhängig davon, ob er programmieren oder nicht will, mitgeben sollte, weil es einfach im Alltag das Beste ist, was einem passieren kann, dass man ein Problem analytisch angehen kann und analytisch eine konkrete Lösung dafür festmachen kann. Das sollte man lernen im Kindergarten weg. Programmieren braucht keiner lernen. Scheitert ja auch schon dran, dass die kleinen Kinder nicht schreiben und lesen können. Das wird also schwierig.
Aber sind denn das diese Wenn-Dann-Szenarien, also wenn das und das passiert, dann
Zum Beispiel.
passiert was? Ja.
Ich gebe da ein anderes Beispiel, was ich mir gelehrt habe an einer Schule. Ich traue es mich fast nicht sagen, aber es war eine Waldorfschule. Ich bin kein Freund der Waldorfschulen, aber ich habe eine sehr, sehr liebe Freundin, die dort Lehrerin ist, aus Gründen. Und die hatten mal ein Semester, wo sie jemanden brauchten, der den Waldorfschülerinnen einen Computer beibringt. Jetzt haben die heute keine Computer in der Waldorfschule. Also was machst du? Du machst halt Computersachen ohne Computer. Und genau da ist dieses Computational Thinking halt auch gekommen. Und da gibt es verschiedene Lehrmaterialien, die man sich aus dem Netz zusammensuchen kann, wo es Beispiele gibt, wie mein Problem ist, dass ich eine Person habe, die am Locked-In-Syndrom leidet. Also die kann nicht mehr sprechen und sich nicht bewegen, bis zum Beispiel auf ein Augenlid oder so. Aber sie kann auch hören und denken und alles ist funktionsfähig. Sie ist also locked-in, gefangen in sich selbst. Ja. Wie könnte ich mit so einer Person kommunizieren? Und zwar alles, was ich will, nicht nur ja, nein. Wie könnte sie mir ganze Sätze diktieren und so weiter? Und ich führe das jetzt nicht aus, weil das würde das sprengen. Aber das ist ein Beispiel, das ich mit den Kindern gemacht habe. Das war fantastisch. Wir sind da 1,5 Stunden gesessen und wir haben einfach Situationen durchgedacht und Lösungen durchgedacht. Und am Ende sind sie tatsächlich auf die gängigste Lösung gekommen. Das kennt man vielleicht vom Stephen Hawking noch, diesen Physiker, der dann irgendwann einmal Rollstuhl gebunden war, weil er, glaube ich, ALS hatte. Im Endeffekt braucht man ein System, wo man mit dem Augenlid irgendwas selektieren kann, wie eine Reihe oder eine Spalte in einer Matrix an Wörtern oder an Silben und so weiter. Und mit dem kann man das dann machen, ja. Und dann kann man sich nur überlegen, wie kann man diese Reihen und Spalten designen, damit man schneller alles machen kann und so, wenn man nur Augenlid hat zur Kommunikation und so weiter und so fort. Und genau diese Dinge, finde ich, sind das, was man lernen sollte.
Ich stelle dir mal die dritte große Milch- und Zuckerfrage. Vielleicht wieder ein bisschen leichter, vielleicht auch nicht, wer weiß. Was bringt dich zum Lachen?
Die österreichische Innenpolitik.
Valid point.
Wirklich?
Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst dumm und klug sein oder das Beste draus machen. Und tatsächlich ist Humor das Einzige, um mit schrecklichen Situationen umzugehen, meiner Meinung
Das
nach.
stimmt. Das stimmt.
Neben aktivistischen Dingen oder daneben, dass man Leuten, die davon betroffen sind, dann auch aktiv hilft, klarerweise. Für sein eigenes Seelenheim Humor. Anders ist es nicht erträglich.
Ich habe ja vorher, wie du erzählt hast, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ich hätte gerne eine Website und du sagst dann, okay, wie tun wir da jetzt? Also diese Geschichte, habe ich daran gedacht, gibt es auch eigentlich Punkte, wo du sagst zum Beispiel, also diese Webseite ist scheiße, die kann keiner benutzen. Ich meine zum Beispiel die Seite parlament.gvat. Also ist das zum Beispiel auch etwas, weil ich finde die Parlamentseite furchtbar, weil die könnte urviel und da gibt es ganz viel Information, die ganz, ganz viele Leute verwenden könnten. Nur man muss sie finden. Dinge. Also ich finde es wahnsinnig unkompliziert und damit ist die Politik auch weniger zugänglich. Das ist mein Hintergrund der
Oh
Geschichte.
ja. Ah ja, tatsächlich habe ich ein Projekt gemacht, wo ich diese Daten von der Parlamentsseite nehme und einfacher verarbeitbar mache. Ja. Ob das funktioniert hat, ist eine andere Frage. Mir ging es da weniger darum, Otto-Normal-Userinnen, die politisch interessiert sind, zu bespielen, sondern eher Datenjournalistinnen und Wissenschaftlerinnen, die strukturiert diese Daten des Parlaments, zum Beispiel die Parlamentsreden, irgendwie strukturiert haben wollen, dass sie es maschinenlesbar in ihren Arbeiten verwerten können. Klassisches Beispiel, Auswertung, welche Partei oder welche Personen im Nationalrat schreien am meisten zwischen bei den Reden anderer Leute, wo sie dann herausstellt, natürlich sind es lauter FPÖler, die da die Schreihälse sind, ja, oder wer hat am meisten, jetzt, wie heißt das, Rügen oder Verweise vom Nationalratspräsidenten,
Ordnungsrufe.
Ordnungsrufe, genau, kriegt und solche Sachen, ja. Ja, prinzipiell, wieder das Problem, was wir vorher geredet haben, mit der Digitalisierung, Staatssekretärin, das sind alles Dinge, die man angehen könnte. Es gibt aber auch staatliche Initiative, die heißt opendatagv.at, wo sich Beamtinnen und Zivilgesellschaft zusammentun und schauen, was sie mit den bestehenden Daten des Staates anfangen können an Projekten, wie eben sowas, was ich jetzt gemacht habe, die sich auch fragen, welche Daten könnte man ausgraben aus diesem Wulst an Sachen, die es gibt im Staat und so. Also es gibt schon alles. Ja. Es mahlen halt die Mühlen alle sehr, sehr langsam. Ich persönlich, als kleiner Computer-Hobby irgendwo in Graz, ich kann dir nicht sagen, wie man das auf staatlicher Ebene lösen kann. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das glaube ich schon, aber das ist, glaube ich, jetzt auch kein Ding, das man in einem Podcast in 3 Minuten bespricht, glaube
Ja.
ich. Aber es war eigentlich eher die Frage, ob das auch manchmal einfach dir die Seite anschaust und denkst, alter Schwede, man könnte das leichter nutzbarer machen.
Oh ja, klar. Aber das gilt auch für meine eigenen Werke. Also da ist es halt ein sehr kleines Glashaus mit sehr großen Steinen, die ich da werfen würde, wenn ich das mache. Es hindert mich nicht daran, trotzdem Sachen zu kritisieren, wie eben diesen Berufsinformaten oder Kärnten GPT wurde eingangs, glaube ich, von euch erwähnt, also
Ja,
Projekt,
genau.
was ich gemacht habe, das hat nicht ich gemacht, das hat das Land Kärnten gemacht. Und dazu habe ich mich geäußert. Das hat dann dazu geführt, dass die mich eingeladen haben, einmal als quasi Vernommenen, der den Landtagsabgeordneten erklären muss, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Total angenehme, spannende Situation dann. Und zum anderen haben sie mich nachher nochmal eingeladen auf technischer Ebene, um dort quasi einen Workshop zu geben, wie sie das vielleicht gut umsetzen können. Also ja, ich bekrittel das auch gerne in der Öffentlichkeit, gegeben meiner bescheidenen Reichweite. Gibt es hin und wieder auch Medienresonanz, das auch dazu führen kann, dass sich politische Verantwortliche zum einen erklären müssen, was schon mal praktisch ist. Es ist das nächste Mal überlegen, ob sie einen Blödsinn machen. Zum anderen aber vielleicht auch intern Prozesse anstoßen, damit was besser ist. Es hat unlängst einen Fall gegeben, das war die Klimabonus-Webseite. Da ist ein Bekannter von mir auf Twitter an mich herangetreten und gesagt: Du Mario, schau mal, das ist total komisch, du kann ich das und das machen? Und wenn ich das mache, dann kriege ich vom Armin Wolf die privaten Daten. Das ist nicht so klasse, oder? Und vertue ich mich da, übersichere ich da irgendwas? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und der hat das halt alles herausgefunden, wie man einfach private Daten über die Klimabonusseite von jeder Bürgerin in Österreich abgreifen kann, weil es da einfach ein Datenloch gegeben hat. Ja? Und in dem Fall ist es was, wo ich sage, er ist an mich herangetreten, weil er gedacht hat, ich habe das Netzwerk, um da irgendwas anzustoßen. Das habe ich natürlich nicht. Ich kenne nur ein paar Leute im Ministerium durch Zufall wegen heiße Preise. Ja? Und wir haben das dann im Hintergrund so managen können, dass das eine sogenannte Responsible Disclosure war. Das bedeutet, ich habe eine Sicherheitslücke gefunden, die melde ich aber jetzt nicht, indem ich zur Kronenzeitung gehe und sage, haha, sondern die melde ich, indem ich zuerst zu den Verantwortlichen gehe und sage, ihr habt da ein Problem, wir haben das und das herausgefunden, ihr müsst jetzt das und das lösen. Und dann müsst ihr schauen, ob das System von jemandem ausgenutzt wurde. Das kann man hin und wieder, kann man das machen. Ja. Und das ist dann alles passiert und im Endeffekt hat sich das dann so in Wohlgefallen aufgelöst, dass es, glaube ich, mittlerweile sogar so ein eigenes Belohnungsprogramm jetzt dann gibt für genau solche Einmeldungen, damit mehr Leute auf staatliche Webseiten schauen, um solche Fehler zu finden, Sicherheitslücken zu finden und so weiter und so fort, damit diese Systeme besser werden. Ja. Und ich finde, das ist eine positive Entwicklung. Und das ist was man auch als Bürgerin anstoßen kann in Österreich offensichtlich, wenn man nicht komplett mit dem Arsch ins Gesicht fährt von allen Verantwortlichen.
Manchmal auch nicht so unlustig ist, oder?
Ja, also ja, das eher, ja. Bei den Lebensmittelpreisen war es zum Schluss dann schon sehr knapp, also sehr schwierig für mich, meine Kontenance zu behalten, weil was da abgelaufen ist, ist eigentlich geht auf keine Kuhhaut, aber gut.
Vor allem, das kann man schon vorstellen, weil es ja nicht ums eigene Ego geht, sondern einfach um etwas, wo man denkt, okay, das wird so lange rumgeschoben, bis einem gesagt wird, jetzt haben wir es eh gelöst. So die Lösung der österreichischen Probleme.
Ja, im Sinne der Transparenz möchte ich eingangs festhalten, dass es natürlich auch immer ums Ego geht. Weil niemand von uns ist auf Social Media nur, damit er Gutes für die Welt tut. In dem Fall ging es aber wirklich dann irgendwann einmal nicht mehr ums Ego, sondern tatsächlich nur mehr darum, dass ich nicht verstehe, warum doch niemand seinen Arsch hochkriegen kann und diese Kleinigkeiten zumindest machen kann. Das war dann schon irre. Ja. Humor, wie gesagt, Humor.
Es gibt ja, also wenn wir jetzt von ChatGPT das irgendwie hernehmen, es gibt ja seit ChatGPT rausgekommen ist oder halt generell zugänglich war für die gesamte Menschheit, wahnsinnig viel, was man jetzt auf einmal mit KI machen kann. Also ich verwende ChatGPT relativ, also ich verwende es so, dass ich ihm zum Beispiel ein Foto von meinem Kühlschrank schicke und sage, was kann ich daraus kochen? Und das ist halt super praktisch. Also was, also ich finde, es gibt halt wahnsinnig viele und ich glaube, Möglichkeiten, das irgendwie zu nutzen. Oder auch, wenn man Sachen schreibt, Korrektur lesen lassen, Lektorat und die ganzen Geschichten. Was sind so Tools, wo du sagst, dass Otto Normalverbraucher, das würde die Welt einfacher machen, wenn man die verwenden würde?
Tools, die die Welt einfacher machen würde für Otto-Normalbürgerinnen, die sie noch nicht kennen.
Ja.
Unter der Annahme, dass sie ChatGPT aber schon kennen.
Ja.
Okay, dann muss ich dir ehrlich sagen, also in der KI, auf der KI-Seite wüsste ich jetzt gar nicht, was ich da noch anderes vorschlagen könnte, weil das ist eigentlich schon das Ende der Fahnenstange sozusagen. Viel besser wird. Es gibt natürlich andere Unternehmen, die was Ähnliches anbieten. Es gibt neben ChatGPT auch Claude von Anthropic oder Mistral von, na, wie heißt das Mistral? Ja, Mistral von der Firma Mistral. Von Facebook gibt es was, das nennt sich Llama und so weiter und so fort. Das gibt sich aber alles nicht. Das ist für Otto Normalbürger im Endeffekt gleich gut, ja. Darüber hinausgehend, also was die Dinge können, ist mit dir reden, dir Fragen beantworten, mehr schlecht als recht. Oder dir eben sagen, dass du heute aus deinem Kühlschrank irgendwas Giftiges basteln sollst. Das kann man alles verwenden. Darüber hinausgehend habe ich tatsächlich noch, könnte ich nichts empfehlen, was das Leben irgendwie vereinfachen sollte, könnte. Vielleicht, weil es mir nicht bekannt ist, aber Stand meines Wissensstandes war es das so ziemlich, was wir aktuell haben. Was eh reicht, wenn du sagst, dass der dir dein Abendessen zusammenstellt, was ich
Das ist
sehr
super
mutig
praktisch.
finde.
Gar
Die
nicht schlecht, das ist wirklich.
schimmelige vegane Wurst da hinten im Kühlschrank, die eignet sich
Ja.
perfekt als Topping für mich zum Beispiel. Also wenn er dir das vorschlägt, toll.
Ich habe eine Frage, die ich in einem anderen Podcast diskutiert, also eine Diskussion in einem anderen Podcast zugehört habe, die ich sehr interessant finde, und zwar, es gibt, die haben diese These aufgestellt, dass die Welt unhöflicher werden wird, weil wir uns alle angewöhnen, ChatGPT sehr unhöfliche Fragen zu stellen. Und nicht, also nicht unhöflich in Form von unpassend, sondern dass wir Bitte und Danke nicht, dass man es nicht verwendet und dass das so in einen Sprachgebrauch übergeht, möglichst kurze Fragen zu stellen und möglich, also nicht mehr daran zu denken, was ist so, wie man miteinander umgeht. Und das
Ja.
war die These, die ich sehr interessant finde, ob
War
das
das
was verändern wird.
eine
Nein.
wissenschaftliche Arbeit? Okay, das war die These
Nein,
der
es war
Podcast.
Baywatch
Ah,
Berlin.
okay. Okay, na gut, okay.
Der Wissenschaftspodcast.
Ja, dazu kann ich nur sagen, waren die Leute von Berlin jemals im Internet und haben die geschaut, wie die Leute schon vor ChatGPT miteinander geredet haben? Also.
Ja, aber wenn man so viel macht über ChatGPT und so viele Fragen sich beantworten lässt und Dinge schreiben lässt, dass man immer nur sagt, mach das, tu das, und dass man das irgendwie verlernt, auch an andere Anforderungen zu formulieren in einer höflichen, sozialen Form.
Weiß ich nicht, weil im Endeffekt, so wie es die Christiane gemeint hat, man verwendet das Ding ja dann, um nervige E-Mails zu schreiben, die total schön formal mit Ansprache und Outro und lieb und nett und professionell sind. Also ja, man mag vielleicht bei der Instruktion geben, drauf scheißen, aber in Wirklichkeit verwendet man die Dinge ja, um lieber zu sein zu den Menschen, oder? Also zumindest im Business-Kontext, weiß ich nicht. Na du, ich habe keine Ahnung. Prinzipiell finde ich Asche auf mein Haupt, meine Frau ist Linguistin, dass ich mich zu wenig damit auskenne, was jetzt die gesellschaftlichen Impacts auf sprachlicher Ebene zum Beispiel sind, von diesen Dingen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dann Shift gibt, aber ich glaube, das ist für jedes neue Medium der Fall. Allein wenn ich jetzt in der Straßenbahn fahre, so wie die Kinder heutzutage reden, das ist klar influenced von TikTok, YouTube und so weiter und so fort. Also da hörst du diesen klassischen Grazer Dialekt nicht mehr bei den Kindern in der Regel, ja. Und ob jetzt da die Kommunikation mit einem Large Language Model wie ChatGPT auch dazu führt, dass man dann in der Schriftform zum Beispiel weniger lang angebunden sind, ja, kann durchaus sein. Aber da müsste man die Expertinnen in dem Feld fragen und das wären dann halt Sprachwissenschaftlerinnen und nicht Computer-Harvis.
Ich stelle mal die vierte mit Milch und Zucker Frage, und zwar Reisen in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2029. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Im besten Fall hat sich der Bur nicht umgebracht mit irgendwelchen Kunststücken und Akrobatikeinlagen. An dem arbeiten wir sehr hart. Im besten Fall sind alle meine Liebsten gesund geblieben, was natürlich auch eine sehr stereotypische Aussage ist. Aber tatsächlich ist das das Einzige, was mich jetzt emotional berührt. Und der Rest ist, mag so kommen, wie er will. Ich habe da keine Best-Case-Wishes mehr, ganz ehrlich. Ich will nur nicht, dass es schlechter wird in meinem persönlichen Umfeld. Ja. Natürlich, im besten Fall haben wir das Pariser Klimaabkommen tatsächlich erfüllt und bleiben unter, was weiß ich, 1,5, was eh schon Geschichte ist heuer. Im besten Fall findet irgendjemand heraus, wie man Populismus entgegentritt, wie man diese Herrschaft in den sozialen Medien von populistischen, nicht mehr faktenbasierten Post-Truth-Scheißdreck her werden, ja. In Realitas arbeiten wir an dem schon seit 20 Jahren, seit es das Internet gibt und seit 15 Jahren, seit es eben soziale Medien gibt, und keiner hat eine Ahnung, wie wir dem Herr werden. Ich fürchte, was das betrifft, kann ich keine optimistische Prognose stellen. Und von dem ableitend ist halt, dass das politische System sich damit ändert und dass die politischen Akteure mittlerweile von einer Fasson sind, wo man sich denkt, ja, Kruzifix, wie kann denn so jemand das nur werden und was denken die Leute? Dass ich, ja, keine Ahnung, dass ich auf meine kleine Familie schaue, anstatt in die Welt hinauszuschauen, wenn es um Optimismus geht, ja, sagen wir es so.
Also wir stellen mit unseren Podcast-Gästinnen so ein bisschen ungewollt eine neue Regierung zusammen.
Hey.
Und wir haben schon einen Innenminister, den haben wir schon gefunden, mit dem Lukas Galtner-Gerz, der hat sich schon beworben um den Job.
Ja,
gut, wir haben, glaube ich, einen Arbeitsminister, haben wir, glaube ich, auch schon mit den Buffs.
Okay.
Müsste unser Staatssekretär werden für Digitalisierung. Und was wirst du
machen? Ich werde, was werde ich machen? Ich werde sagen, Internetnummer von 15 bis 17 Uhr für alle, damit es uns allen wieder besser geht.
Der nordkoreanisch.
Genau. Soziale Medien nur mal einmal in der Woche, und zwar für 10 Minuten. Ja, ansonsten bitte Briefe schreiben, telefonieren, sich im echten Leben treffen. Na, keine
Podcast
Ahnung.
Podcast hören.
Natürlich, Podcast. Podcast erlaubt, aber nur... Teurer, klarerweise.
Okay, danke.
Oh, okay. und natürlich nicht über Spotify, sondern ihr habt so einen österreichischen Server mit österreichischen Adresse und was der Teufel, und das muss alles sehr autochthonen sein, klarerweise. Na, tatsächlich, was würde ich als Staatssekretär machen? Ich würde wahrscheinlich im ersten 3 Jahren einmal versuchen herauszufinden, was überhaupt Stand der Dinge ist, weil ich glaube, es hat niemand einen Überblick. Und die restlichen 2 Jahre würde ich dann darauf verwenden, irgendjemanden anzubetteln, dass er mir ein Budget aufstellt, um die Dinge zu erledigen, die erledigt werden sollten. Und das würde wahrscheinlich bedeuten, die IT-Infrastruktur im Gesundheitssystem und bei den Sozialversicherungen umzustellen. Das würde bedeuten, mit Expertinnen aus der Pädagogik und Didaktik an Lehrplänen zu arbeiten, die digitale Medien tatsächlich vernünftig einsetzen und nicht einfach so Tablets in Klassenzimmer werfen und hoffen, dass irgendwas Cooles rauskommt, wie es aktuell der Fall ist. Bei den Universitäten, wenn wir technischen Anschluss haben wollen, dann brauchen wir Startups, die aus universitärer Arbeit Spin-offs bauen können, Startups bauen können, die ja tatsächlich tragfähig sind, finanziell und businessmodellmäßig. Da müssen wir auch mehr Förderungen machen. Ist aber alles nicht im Bereich eines Digitalisierungsstaatssekretärs. Also
in unserer Traumregierung ist das alles im Bereich möglich. Ist überhaupt kein Problem.
Das können wir alles ganz neu aufbauen.
Haben wir endlich Budget auch?
Natürlich.
Ach so, ja, dann. Okay, gut. Schlafenland Österreich.
Ja, das ist das Ziel.
Dass nur einmal die Woche Internet hat. Einmal am Tag, Entschuldigung.
Ja, deswegen ist es ja Schraffenland.
Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich.
Oh oh.
Und zwar habe ich jemanden gefragt, ob er mir eine Gastfrage schicken möchte für dich. Und zwar hat das der Buffs in Chucks von Twitter, den wir beide kennen, hat mir eine Frage geschickt. Wenn du an deinen Sohn denkst, was dir Hoffnung für die Zukunft gibt und was du dir für ihn wünschst?
Ich wünsche mir für ihn, dass er mindestens genauso schöne Kindheit hat, wie ich hatte. Und dass er in seinem Leben das machen kann, was er will und sich nichts sagen lassen muss. Das wünsche ich mir für ihn. Was mir Hoffnung gibt, sind tatsächlich die Leute in seiner Umgebung, die sich rührend um sein Leben und seine Heiterkeit kümmern. Auch im Fall meines Ablebens zum Beispiel würde ich mich darauf verlassen können, dass es ihm gut geht. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt. Global denken tut man nicht, da kommt dann wieder der Humor.
Und der Nachsatz von Buffs war noch, bisschen kitschig, aber ernst gemeint.
Dann würde ich sagen, für heute sind wir am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
Ja, und zwar, ich mache diesen Schabernack hier quasi nur für unsere Charity, unseren Verein cards-for-ukraine.at. Worum geht's da? Wir haben ganz, ganz viele vorrangig Frauen mit ihren Kleinkindern, die nach Österreich geflüchtet sind, die wir mit 50 Euro Lebensmittelgutscheinen unterstützen. Ihr spendet's, wir konvertieren das in diese Gutscheine und verschicken das dann an die Familien, die sich bei uns über die Webseite gemeldet haben. Wir haben volle Transparenz. Ihr könnt alle unsere Rechnungen, Bestellungen, Zahlungsbelege einsehen. Jeder Cent geht in die Lebensmittelgutscheine, den Rest zahlen wir. Also Arbeit, Drucker-Toner, Umschläge, Briefmarken und so weiter. Wir sind Zero Overhead, wie gesagt. Also was ihr uns gebt, wird eins zu eins weitergereicht. Wir haben bisher ungefähr 290.000 Euro damit konvertieren können, über 5.000 Familien helfen können. Das würde mich freuen, wenn ihr für den Schabernack, den ich immer mache, da vielleicht einwerft, gerade jetzt vor Weihnachten, weil wir wollen vielleicht wieder eine Kindergeschichte machen.
Wir werden alles dazu in den Shownotes verlinken, sodass man das auch gut finden kann.
Sehr lieb, danke.
Dann bleibt es mir noch, mich bei dir zu bedanken, weil wir haben schon im Mai darüber gesprochen, dass du uns Gast wirst und dann war alles durcheinander. Also vielen Dank für die Geduld und vielen Dank für den Einblick in deine Welt und das, was du tust und deine Gedanken. Das finde ich extrem spannend und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben, weil wir haben, glaube ich, drei Fragen von unserer Liste geschafft,
Nicht
weil
so
es einfach.
viel
Nein,
geht.
nein, weil es einfach so interessant ist und weil man beim Sprechen noch auf 37 andere Fragen kommt, die auch wichtig sind. Und deswegen vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke, dass ich da sein darf und unseren Verein bewerben darf und dass ihr mich so viel quasseln lasst.
Deswegen gibt es einen Podcast, dass wir alle genug labern können, was wir sonst im digitalen Raum nicht so gut können.
Genau, keine 280-Zeichen-Beschränkung.
Also vielen, vielen Dank. Wer unsere anderen Folgen hören will, zum Beispiel zwei mit dem Buffs, der heute die Gastfrage geschickt hat, findet die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at.